Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mycelium-Podcast, in dem Michaela und Timo mir erklären, was es denn mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften auf sich hat. Heute haben wir uns mal wieder ein paar Gäste eingeladen. Victoria aus Nadines Hub, die gerade selbst eine Gemeinschaft aufbaut, um Kindern und Menschen Natur näher zu bringen. Dann haben wir Jana Timm, die Juniorprofessorin in Hamburg ist für nachhaltiges Investment, und Sarah und Michael, die doch schon im Mycelium bekannt sind als Soli-Reklame. Heute geht es aber nicht direkt ums gemeinschaftsbasierte Wirtschaften, sondern um Supporter-Communities. Michaela, wie kam es denn jetzt dazu, dass ihr euch nicht nur um den Aufbau von Gemeinschaften kümmert, sondern jetzt auch noch um Supporter-Communities?
Ja, angefangen hat es so etwa im letzten Sommer, also 2020, so im Sommer. Da hatte nämlich die Nadine ihren Hub aufgebaut, ihre Leuchtwurzeln, kurz gesagt. Die habt ihr ja schon kennengelernt. Und da wurde relativ schnell klar in der Beat-Runde, dass die Mitglieder an ihre finanziellen Grenzen stoßen werden. Und generell ist das ja eine Herausforderung, die wir auch schon mal hier im Podcast angesprochen haben, dass man vorher nie wirklich wissen kann, ob die finanziellen Ressourcen in so einer Gemeinschaft wirklich unterschiedlich verteilt sind. Und es eben Menschen gibt, die nicht nur weniger als den Orientierungsbeitrag zahlen können, sondern vielleicht auch deutlich mehr, um anderen die Teilhabe an dem Projekt zu ermöglichen. Gibt es also in einer Gemeinschaft solche Menschen mit einem sehr großen finanziellen Budget nicht, dann müssen wir halt kreativ werden und Lösungen suchen. Und bei Nadine war dann die Lösung der Aktivitätsbeitrag. Und so ein Aktivitätsbeitrag, das bedeutet, dass nachdem alle in der Beat-Runde an ihrem persönlichen Limit auch waren und ihre ersten Gebote sozusagen abgegeben hatten, dann konnten die Mitglieder eben danach auf diesen Aktivitätsbeitrag bieten. Das bedeutet dann ganz konkret, dass die Mitglieder ihre ganz individuellen Fähigkeiten nutzen, um durch Aktivitäten in der Zukunft zur Erfüllung der finanziellen Bedürfnisse von Nadine beizutragen. Ja, und das war dann eigentlich die Geburtsstunde des, in dem Sinne Patinnenkonzeptes von Nadines Hub. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Vorläufer oder so ein Vorläuferkonzept zu unserem Konzept der Supporter-Community. Wie man eine Supporter-Community, also welcher Begriff da jetzt der beste ist, auch ob man Supporter gendern sollte, darüber haben wir viel nachgedacht. Wir hatten auch verschiedene Begrifflichkeiten mal genutzt, also um damit rumzuspielen, auch MöglichmacherInnen-Community beispielsweise. Und letztendlich haben wir aber jetzt gesagt, wir bleiben mal bei unserem Arbeitstitel Supporter oder SupporterInnen-Community. Was genau dahinter steckt, werden wir jetzt heute in dieser Podcast-Folge noch etwas näher erläutern. Und wir haben auch jemanden mitgebracht aus Nadines Hub, nämlich die Victoria.
Ja, hallo Victoria. Erklär doch noch mal kurz, was du denn aufbauen möchtest, gemeinschaftsbasiert.
Ja, hallo Tobias und ihr alle, die ihr zuhört. Also ich baue gerade verschiedene Gemeinschaften auf, verschiedene Projekte. Zum einen gibt es Landschaftsweise. Das ist ein Projekt hier vor Ort, wo ich lebe, wo wir uns ein Jahr lang gemeinsam mit der Natur hier vor Ort beschäftigen und in die Landschaft eintauchen und dabei ganz viel Gemeinschaft erleben. Und dann gibt es noch verschiedene andere Projekte, auch mit zum Teil anderen Mitgliedern von den Leuchttürmen und Graswurzeln aus dem Hub, wo ich Teil bin, wo wir Menschen ein Jahr lang begleiten, sich selbst zum Beispiel noch näher zu kommen, und auch punktuellere Projekte wie Familienfreizeiten, die ich jetzt auch versuche, gemeinschaftsbasiert zu gestalten.
Und wie war das jetzt in Nadines Hub mit der Supporter- und Supporterinnen-Community?
Ja, die hat sich entwickelt und entfaltet im Laufe der Monate, wofür ich total dankbar bin. Und es hat so erstmal angefangen, dass wir bei der Beat-Runde nicht den finanziellen Bedarf von Nadine selbst in der Lage waren zu decken. Und wir konnten dann direkt ganz am Anfang lernen, was es bedeutet, unternehmerisch, lösungsorientiert und kreativ tätig zu werden und loszulaufen, handlungsfähig zu sein. Und haben überlegt, welche weiteren Wege können wir gehen, Also welche weiteren Geldflüsse können wir vielleicht generieren, selbst wenn wir die uns jetzt noch überhaupt nicht vorstellen können? Und so haben wir dann im Anschluss an die Beat-Runde nochmal eine weitere Aktivitätsbeitrags-Beat-Runde gemacht, um einfach dort auch schon zu zeigen, wir übernehmen Verantwortung und wir werden als Gemeinschaft das ermöglichen, dass der finanzielle Bedarf für Nadine gedeckt wird. Und genau, so gab es erstmal verschiedene Ideen, die noch im Raum waren, von Wohnzimmerkonzerten, wo dann Geld an die Leuchttürme fließen kann, oder Workshops, um Menschen zu ermächtigen und zu ermutigen, mit ihrer Steuererklärung loszulegen, um davon Geld eben in das Projekt und dann hab fließen lassen zu können. Und eine ganz wesentliche Idee, die jetzt immer mehr Raum eingenommen hat, sind eben die Patinnen, die uns begleiten. Und das ist eine Gruppe von Menschen, die sich dadurch zusammengefunden hat, dass jedes Mitglied Menschen aus dem eigenen Umfeld angesprochen hat und eingeladen hat, Teil des Mycelium-Netzwerks zu werden und dadurch auch in das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften einzutauchen und an unseren eigenen Projekten teilzuhaben und die mit zu unterstützen auf verschiedene Weisen, also sowohl finanziell, das war ja sozusagen unser Ausgangspunkt, aber auch, was sich dann alles dazu gefügt hat, ist ganz vielfältige Unterstützung, Feedback, die Gemeinschaft im Hintergrund, die ich jetzt spüren kann oder wo ich auch in einem geschützten Raum zum Beispiel erstmal den Entwurf für meinen Ankündigungstext teilen kann oder so. Und genau, und wir haben auch in der Gesamtgruppe mit allen PartInnen der Leuchttürme und Graswurzeln treffen wir uns regelmäßig alle 2 Monate für einen gemeinsamen Call, und dann jeweils im anderen Monat gibt es einen Podcast von uns für diese PartInnen-Gemeinschaft.
Du hast ja auch Patinnen und Paten. Wie viele Mitglieder unterstützen dich da?
Das sind so 10, 11 Menschen mittlerweile. Und ja, am Anfang fiel es mir nicht ganz so leicht, damit nach draußen zu gehen. Es war zwar recht bald eine Freundin, Patin, und dann kam so ein Boost, als es dann ja konkreter wurde, auch mit dem ersten Call, der näher rückte, der erste Part in den Call und dem nochmal Kommunikationspapier auch von Nadine, was es mit dieser Patenschaft auf sich hat. Und das konnte ich dann eben total gut weiterleiten und Menschen davon erzählen und auch auf Sachen hinweisen wie den ersten Mycelium-Podcast oder den Blog-Eintrag von Sarah und Michael über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften. Und hatte dann viel Freude dabei, anderen Menschen davon zu erzählen. Und es hat für mich auch ganz viel Lernen ermöglicht. Und mittlerweile ist es so, dass ich jetzt nicht mehr gezielt überlege, wen kann ich noch ansprechen für diese Patenschaft, sondern es ergibt sich einfach organisch. Dadurch, dass ich mit Menschen im Gespräch bin und sie dann so interessiert nachfragen, und dann erzähle ich ihnen eben von den Patinnen und was wir da alles Tolles machen, und sie sagen von selbst, sie haben Lust, noch dazuzukommen.
Und wenn die Menschen dann hinzukommen, wie unterstützen die dich? Hast du da mal so ein Beispiel?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich tatsächlich von Person zu Person. Zum einen ist es Feedback, um das ich bitten kann, oder auch detailreichere Fragen. Dann hat einer von meinen Paten mir beim Aufbau meiner Webseite geholfen oder beim Layout von einem Flyer. Eine Patin hat mir ein Buch geschenkt, was total eben mit einem Projekt zu tun hat und worüber ich mich auch sehr gefreut hat, auch einfach das zu spüren, dieses, dass da Menschen sind, die an mich denken und die diese Projekte verwirklicht sehen möchten und da einfach Energie reinfließen lassen. Und es kann auch Unterstützung sein, wie zum Beispiel diese Angebote nicht nur von mir selbst, sondern auch von anderen Leuchtturm-Mitgliedern in ihren Netzwerken zu teilen. Mir schenkt es auch diesen geschützten Raum, zum Beispiel noch einige Wochen, bevor ich mit meinem ersten gemeinschaftsbasierten Angebot nach draußen gegangen bin, habe ich erstmal einen Call für die PartInnen gemacht, wo ich ihnen das vorstellen konnte und dadurch vielleicht da in dieses Kommunizieren gehen konnte, in dem sicheren, geschützten Raum, wo ich weiß, dass alle sind interessiert und alle sind ganz wohlwollend und möchten, dass diese Projekte lebendig werden.
Also hat es dir außer finanzielle Unterstützung noch sehr viel mehr gebracht?
Ja, genau. Und neben den Sachen, die ich gerade angesprochen habe, war für mich die Suche nach PartInnen total hilfreich, um schon mich auf meinen Gemeinschaftsaufbau vorzubereiten, weil ich dadurch erstmal ganz niedrigschwellig lernen konnte, wie kann ich das kommunizieren, das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften. Wie ist es, aktiv zu werden, Menschen anzusprechen und auf sie zuzugehen mit so einem wundervollen, innovativen Konzept? Und es hat mir auch ermöglicht, immer wieder einen Schritt zurückzutreten, weil ich dann schon total eingetaucht war in diese Blase von gemeinschaftsbasiertem Wirtschaften, was ja das Selbstverständlichste auf der Welt sein kann. Hat es mir in Gesprächen mit Menschen, für die das neu war, immer wieder die Augen geöffnet für, ja, welche marktwirtschaftliche Sozialisation wir einfach haben und was hilfreich ist, auch im Kopf zu haben, wenn ich mit Menschen spreche, für die das eben noch neu ist.
Ja, danke für deinen Bericht, Victoria. Michaela sagte vorhin, das PartInnen-Konzept war so ein bisschen die Vorstufe, der Stein des Anstoßes für ja, die Supporterinnen und Supporter-Communities. Wie kam es jetzt zu einem Konzept?
Also was wir, glaube ich, direkt gemerkt haben, war aus der konkreten Situation, wie Victoria es eben sehr schön beschrieben hat, dass es häufig einfach purer Zufall ist, welche Unterstützungsmöglichkeiten eigentlich jeder Mensch hat. Ne? Also manche haben einfach ein großes Freundeskreis, haben Familie, die einen unterstützen, haben vielleicht Kinder oder keine Kinder und ganz unterschiedliche Möglichkeiten, einfach aktiv zu werden. Manche haben ein sehr geringes Budget, manche haben Geld gespart, das ihnen Möglichkeiten gibt. Und wir haben einfach gesagt, naja, das wäre eine große Ungerechtigkeit, dass die Chancen, wie jeder eben jetzt so eine Gründung angehen kann, verteilt. So kamen wir aus dieser Erfahrung heraus, dass gerade auch diese verschiedenen Chancen, jetzt am Anfang im Bereich von Geld, zum Beispiel bei Nadine's Hub, dass der purer Zufall ist, ob du jetzt vielleicht 3, 4, 5 Gutverdiener hast, die dann den Rest auch noch mittragen können. Aber wenn du jetzt vielleicht das nicht durch Zufall nicht zusammenkommt, dann muss es doch Möglichkeiten geben. Und unsere erste Idee, wie Victoria es beschrieben hat, war eben über so einen Aktivitätsbeitrag zu gehen. Und wie auch Victoria schon erzählt hat, hat die Gemeinschaft halt eben die Verantwortung angenommen und daraus dieses Patenkonzept entwickelt. Ne? Und das war richtig toll. Und als wir das so beobachtet haben, haben wir gedacht, ja, das sollten wir standardisieren. Also das sollten wir zum Standard machen. In dem Sinne, dass man sagt, tendenziell sollte eigentlich jeder so eine Supporter-Community haben, die einen einfach unterstützt. Und wie Victoria schon geschrieben hat, ganz vielfältiger Art eben halt das gibt, was man braucht, um sich auch in so einer Gründungsphase, die ja durchaus auch mit gewissen Unsicherheiten zu tun hat, vielleicht auch emotionalen Unsicherheiten einfach auch stabilisiert und das gibt, was man eben braucht, vielleicht finanzielle Ressourcen, aber auch zum Beispiel, wie eben schön beschrieben, zum Beispiel bestimmte Fähigkeiten beim Website bauen oder bei Kommunikation und so weiter. Genau, und gerade diese Startphase zu erleichtern, das war unser großes Thema. So haben wir gedacht, lasst uns doch diese Supporter-Communities mal überlegen, wie man das so standardisieren kann, diese Erfahrung, dass es möglichst allen Gründerinnen und Gründern im Ökosystem zugänglich gemacht werden kann.
Michaela, wenn du jetzt Supporter-Community in einem knackigen Satz definieren würdest, wie würde der lauten?
Ja, gerne. SupporterInnen unterstützen GründerInnen dauerhaft mit sozialen und finanziellen Ressourcen, damit sie ihre Projekte umsetzen können und es ihnen dabei gut geht. Das wäre der eine Satz.
Danke dafür. Wenn man jetzt ja eine Gemeinschaft betrachtet, was ist da der Unterschied zu einer Supporter-Community?
Unser Gedanke ist in der Richtung, und die Leute, die den Podcast ja schon lange hören, ist das ja bekannt, ist unser Verständnis von Gemeinschaft etwas, ja, was eben stark verbunden ist mit Solidarität, einem relativ großen Commitment. Und zwar in dem Sinne, dass eben von den finanziellen und sozialen Bedürfnissen eines Anbieters für die Bereitstellung von bestimmten Gütern und Dienstleistungen eben ein Anteil der Gesamtbetriebskosten eines Jahres übernommen wird. Also ihr merkt, relativ hohes Commitment, der Wunsch, einen sozialen wie finanziellen Beitrag zu leisten, der auch tatsächlich den Unternehmer trägt und ein hohes Maß von Solidarität und Kooperation beinhaltet. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen eng an, was ich jetzt erzählt habe, aber im Grunde ist es die Möglichkeit, wie wir alle unglaublich viel Freiheit erfahren können. Ne? Der Unternehmer hat die Freiheit, das Ding oder die Unternehmerin das anzubieten, was sie schon immer anbieten wollte, weil der Markt oder das nicht zulässt oder irgendwelche anderen Förderrichtlinien. Und die Konsumenten haben die große Möglichkeit, eben unglaublich viel zu lernen, was eigentlich hinter der Bereitstellung von bestimmten Gütern und Leistungen halt dahinter steht. Und sie können auch Dinge erfahren, die in der zwischenmenschlichen Solidarität entstehen, von denen sie sich hätten gar nichts träumen lassen. Also es ist eigentlich etwas sehr Tolles, wenn man so ein großes Gut. Bei den Möglichmacherinnen, die setzen häufig schon an, bevor überhaupt die Gemeinschaft zustande gekommen ist. Das muss man auch wissen, das ist häufig vorgelagert. Aber auch nach Aufbau der Gemeinschaft existieren die natürlich weiter. Das muss man vielleicht wissen, aber sie setzen sehr früh an. Und das sind einfach Menschen, die grundsätzlich sagen, hey, toll, was du machst. Ich verstehe, dass du gerade in Vorleistung gehst. Du investierst Kraft und Energie. Vielleicht, ja, du musst Visionen erschaffen. Du musst sie umsetzen. Das finde ich richtig toll. Du leistest einen Beitrag dazu, dass sich unsere Gesellschaft verändert, widerstandsfähiger macht gegenüber Krisen. Und das möchte ich unterstützen. Ja. Und ich frage dich ganz bewusst, oder der Unternehmerin lädt Menschen dann ein, wie Victoria es halt eben beschrieben hat, auch ihren eigenen Beitrag zu finden, finanzieller, praktischer Natur, um solche Projekte zu unterstützen. Was ihr merkt, ist, die einzelnen Möglichmacherinnen, die einzelnen Supporter-Community-Mitglieder, die müssen untereinander nicht solidarisch sein. Ne? Sie können das sein, sie dürfen es sein und das ist auch toll, aber es ist nicht so zwangsläufig. Ne? Und sie müssen auch nicht die gesamten Bedürfnisse decken, sondern es geht darum, dass sie Kraft und Energie spenden und die Unternehmerin ja Räume schaffen, Dinge auszuprobieren, nach vorne zu treiben, einfach das beizutragen, was eine erfolgreiche Gründung braucht und manche eben haben und manche eben nicht haben. Und die Supporter-Community sorgt halt einfach dafür für ein gewisses Maß an Gerechtigkeit. Ich glaube, das sind die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Gemeinschaften. Und wir sind uns ziemlich einig, glaube ich, innerhalb des Ökosystems, dass es echt gut tut, wenn man beides hat. Wenn man eine Supporter-Community hat und die Gemeinschaft, die innerhalb des konkreten Projekts unterwegs ist. Und natürlich kann es da vielfältige Überschneidungen geben. Da ist keine Abgrenzung zwischen beiden Communities, also von der Mitgliedschaft jetzt irgendwie notwendig. Ja.
Für die nächste Frage möchte ich mir Sarah und Michael als Unterstützung ins Gespräch nehmen. Ihr beiden seid ja bekannt unter Soli-Reklame. Möchtet ihr trotzdem vielleicht nochmal kurz vorstellen, was ihr denn mit Soli-Reklame macht?
Ja, gerne, Tobi. Also Soli-Reklame ist quasi eine, wie soll ich sagen, eine Systemleistung. Also es ist so, dass wir für Menschen, die innerhalb des Mycelium-Ökosystems ihre wundervollen Projekte in die Welt bringen, das Angebot machen, sie zu unterstützen. Michael und ich, wir sind beide von Haus aus Journalistinnen und ich eher im Textbereich und Micha eben mit Filmen beziehungsweise Videos und Fotos. Und ich habe zudem eben noch eine Ausbildung als Facilitatorin, um so die 1 bis 3 Hürden, denen man so begegnet, zu helfen, aus dem Weg zu räumen. Und genau, also Soli-Reklame versucht, hilfreich zu sein und die Kommunikation quasi der Menschen, die jetzt am Gründen sind, zu ihrer Supporter-Community oder zu ihren zukünftigen Hub-Mitgliedern oder Gemeinschaftsmitgliedern, die gemeinsam zu erarbeiten. Ja, und die Menschen ja nicht nur sprechfähig zu machen, sondern dass das danach wirklich das ist, was sie sagen wollen, das ist, was sie nach außen zeigen wollen und was ihr Projekt wirklich abbildet und spürbar macht. Dabei sind wir eine Hilfe.
Super. Wenn jetzt ein Supporter oder eine Supporterin sozial und finanziell unterstützen, was bekommen die denn dafür?
Es ist so, dass wir eben auch genau mit den Gründerinnen besprechen, wie wollt ihr die einbinden? Wie wollt ihr eure Supporterinnen einbinden? Und weil es ist einfach auch toll, die Möglichkeit zu haben, für die Supporterinnen von ein bisschen weiter weg mal aber einen tiefen Einblick zu kriegen, ja, in das, was solidarisches, gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften bedeutet, was es am konkreten Projekt bedeutet. Und das heißt, wir sind am Gucken, macht ihr das mit Blog-Einträgen, dass die informiert werden? Macht ihr Newsletter oder gibt es einen Videoblog? Macht ihr Podcasts? Wie schafft ihr es quasi, euren Supporterinnen Einblicke zu geben? Und dadurch, dass es ja so verschiedene Möglichkeiten gibt, auch zu supporten, wann sind die Runden und wie sind die gestaltet, wenn ihr mal Feedback braucht? Und Feedback gibt es bei Supporterinnen zum Beispiel, ganz wichtig, immer nur, wenn die Anbieterin danach fragt. Ja, das ist für alle Supporterinnen-Communities so, weil es geht wirklich darum, diejenige, die es macht, zu stabilisieren, diejenige, die es macht, zu bestärken in dem, was sie tut und es ihr möglich machen, möglichst gut versorgt und angstfrei oder angstarm das zu machen und das umsetzen zu können, was sie davor hat. Und die Supporter-Community ist nur dafür da, diese einzelne Gründerin so zu stärken, dass sie ihren Weg gehen kann.
Wie würde denn so eine Zusammenarbeit mit euch aussehen als Soli-Reklame?
Wir haben drei Termine in der Woche zusammen bei Bedarf. Also einer ist in jedem Fall ist mit Mycelium zusammen eine Stunde, wo jeder quasi so, wo besprochen wird, wie weit die einzelnen Gründerinnen gekommen sind in ihrer Entwicklung, des Konzeptes sozusagen, die Supporter auch zu finden. Und es gibt weitere Termine, wo das im Einzelnen besprochen werden kann. Mit denen, die da sind, wenn sie Zeit haben, das ist dann sehr viel freiere Veranstaltung, wenn man so will. Und es geht eben uns darum, erstmal, dass die Gründerinnen ihre Vision auch wirklich Worte dazu für zu finden, also Klarheit zu kriegen. Und was natürlich die Voraussetzung ist, auch Leute dafür zu werben. Also gemeinsam in der Gruppe mit uns oder im Einzelgespräch eben daran zu arbeiten, das gut zu formulieren, dass es eine Sicherheit zu geben in den Formulierungen und darüber hinaus Bilder zu finden, wie man es auf der Website oder wo auch immer auf einem Flyer, wie man es darstellen kann, welche Bilder dazu passen, eben eine vollständige Vision im Kopf entstehen zu lassen, was als eine Voraussetzung ist, um Leute anwerben zu können sozusagen, Unterstützerinnen zu finden für ein Projekt. Und da gibt's eben Video, Foto, wo ich dann gerne unterstütze, wie sieht ein gutes Foto aus? Also wir machen da Workshops oder eben Einzelhilfen besprechen, wie und wie man es am besten umsetzt, mit welchen technischen Mitteln kann man die Vision auch verbildlichen.
Mhm. Danke dafür. Wo findet man euch nochmal ganz kurz, wenn ich jetzt euch als Unterstützung haben möchte?
Du findest uns jederzeit natürlich über Michaela und Timo, aber auch im Internet unter www.solireklame.info.
Dankeschön. Werde ich aber auch nochmal unter der Folge natürlich verlinken. Jetzt geht es ja mit Supporter-Community auch natürlich immer so ein bisschen um Geld, aber das ist ja auch nicht alles. Für die nächste Frage habe ich hier einen neuen Gesprächsgast, den ich gerne einführen möchte, Jana Timm. Jana, möchtest du dich nochmal ganz kurz in einem Satz vorstellen?
Gerne, Tobi. Selbstverständlich. Mein Name ist Jana Michaela Timm. Ich bin Juniorprofessorin an der Universität Hamburg für nachhaltiges Investment und Management und habe vor anderthalb Jahren die Michaela und den Timo kennengelernt und fand dieses Konzept des gemeinschaftsbasierten Wirtschaften einfach so spannend und so relevant, dass ich das gern in die Wirtschaftswissenschaft mit hineinnehmen möchte. Und gleichzeitig sind wir dann auch noch auf die Idee gekommen in diesem ganzen Lernprozess, auf den wir uns begeben haben, Forschung auch gemeinschaftsbasiert zu denken und umzusetzen. Und du hattest, glaube ich, eine Frage gestellt, nämlich wie ist das, wenn man nicht unbedingt finanziell SupporterInnen braucht? Tatsächlich ist das bei mir der Fall. Ich brauche nicht unbedingt finanzielle Unterstützung in meinen Vorhaben, sondern, und das hatte Sarah ja auch eingeführt, auf den anderen Ebenen, da gibt es dann ja die sozial-emotionale Ebene oder auch die Feedback-Ebene auf laienhafte oder auch Expertinnenweise sozusagen oder auch mal Fachwissen und tatsächlich so ganz direkt Know-how-Abfragen von bestimmten Leuten, die sich in ganz bestimmten Themen auskennen. Und bei mir kommen so die letzten Sachen, die ich gesagt habe, einmal das Feedback aus den verschiedenen Richtungen in Frage, aber auch das Know-how, was ich direkt abfragen möchte und brauche. Und auch ein großer Punkt bei mir ist das, ja, sozusagen die Unterstützung auf der sozial-emotionalen Ebene, weil, man muss sich das so vorstellen, den Job, den ich da mache an einer Institution, die über Jahrhunderte gewachsen ist, sehr hierarchisch aufgebaut ist, ja, auf sehr festgefahrenen Strukturen einfach beruht, dass man da mit so neuen Konzepten und Denkweisen, unterschiedlichen Verhaltens- und Handlungsweisen, die ich da so im Kopf habe, doch manchmal wirklich stark gegen Wände rennt. Und das merke ich dann schon in meiner Position, die ja als Juniorprofessorin tatsächlich auch noch als Nachwuchs empfunden wird. Das heißt, also ich bin immer noch ganz stark, wie wir alle natürlich immer, aber in diesem hierarchischen System vor allen Dingen so aufgebaut, in so einer Lernphase und muss mich noch sehr stark beweisen und qualifizieren, dann auch wirklich Professorin zu werden. Full Professor sozusagen. Und deswegen merke ich, dass ich da an gewisse Grenzen stoße. Einfach auch, weil das System einfach sehr anstrengend ist, mit den Menschen dort zu sprechen, die einfach in diesen Institutionen verhaftet sind und in diesen Denk- und Verhaltensstrukturen, wie ich gerade schon sagte. Und dann zum anderen aber auch einfach die Aufgaben, die da alle anfallen. Weil ich habe in meiner Position nämlich überhaupt keine Gelder und oder fast gar keine Gelder, auf jeden Fall keine, wo ich Menschen wirklich zu meiner Unterstützung irgendwie in den Aufgaben, die ich da so alle nebenbei dann auch machen muss, bezahlen könnte. Und deswegen bräuchte ich vor allen Dingen Menschen, die mich emotional unterstützen, damit ich das alles auch wuppen kann, sozusagen.
Du sagtest, du musst dich so ein bisschen durch festgefahrene Strukturen kämpfen. Ist so eine Supporter-Community feministisch?
Das kann sie wahrscheinlich auch sein. Ich möchte das Fass jetzt ungern aufmachen. Das spielt bestimmt auch eine Rolle, dass es eine sehr starke Männerdomäne ist, in der ich mich dort bewege. Und es sind vor allen Dingen auch, jetzt wenn wir in den sozial-emotionalen Bereich schauen, wo ich vor allen Dingen Unterstützung für mich brauche. Tatsächlich, als ich dann natürlich mich auf den Weg begeben habe, um diese SupporterInnen-Community aufzubauen, habe ich natürlich automatisch tatsächlich an Menschen in meiner Umgebung gedacht und zugegebenermaßen waren da auch viele Frauen dabei. das war ganz interessant. Auf der Feedback, laienhaft sowie Expertinnen-Ebene, da sind dann durchaus auch Männer ins Spiel gekommen oder in meinen Kopf gekommen, auch auf der Know-how-Ebene, aber tatsächlich auf dieser emotionalen Ebene und dieses Bestätigen sozusagen und auch andere Sachen wie Ablenkung, schöne Aktivitäten zusammen unternehmen, da habe ich tatsächlich eher an Freundinnen und Bekannte gedacht, also Bekanntinnen, sagt man das?
Genau. Jana, worauf ich noch mal raus wollte oder beziehungsweise was ich als feministischen Aspekt quasi verstehe von dem, was wir da erarbeitet haben, ganz speziell für deine SupporterInnen-Community, ist der Job, den du machst, den kann man eigentlich gar nicht alleine machen. Ja, eigentlich hatten wir am Anfang mal so scherzhaft gesagt, du brauchst eine Frau zu Hause, ja, die alles Mögliche für dich organisiert, und ich meine das jetzt wirklich auch in Anführungsstrichen, die alles Mögliche für dich organisiert, die dir auf dem Markt deinen Lieblingskäse kauft, die für dich kocht und dir die Füße massiert und mit dir über Professoren schimpft, die gerade mal echt kacke sind. Und das alles ist jetzt gerade was, auf was du nicht zurückgreifen kannst. Und der feministische Aspekt dabei ist, dass solche Jobs, also solche Hochleistungsjobs, eigentlich nie von einer Person alleine gemacht werden können, sondern immer mindestens zwei daran mitarbeiten. Und dadurch, dass wir dir jetzt einen ganzen Kreis aufbauen, ja, dich dabei unterstützen, dass du diesen Support kriegst, das ist aus meiner Perspektive ein richtig feministischer Akt, den wir dann also dadurch, dass wir es auch öffentlich machen, hey, so ist das und guckt mal hin, ja, und abgesehen davon ist es für die Supporterin auch nochmal toll zu wissen, wir können jetzt einen Beitrag leisten, damit Diana diesen Job aushält und machen kann, indem wir mit ihr kochen, auf den Markt gehen, keine Ahnung was sonst noch, und sind einfach auch dabei zu unterstützen, dass mehr tolle Frauen diese Jobs besetzen können.
Was wir in der Konversation halt immer mehr feststellen, dass ich im Prinzip tatsächlich Menschen brauche, die mich zum einen in meinem Job direkt unterstützen und die ganzen Kleinarbeiten machen, ob es eine Webpage pflegen und erstellen ist von mir. Also bei mir steht immer noch nur mein Name auf meiner Webpage, weil da alles Mögliche eigentlich noch eingetragen werden müsste, was ich nebenbei machen müsste. Ich müsste mich bei ganz vielen akademischen Gruppen und anmelden, regelmäßig da was reinstellen, regelmäßig mich informieren und so weiter und so fort. Wie auch immer. Also da gibt es so ganz viele Dinge, die so administrativ gemacht werden müssen, natürlich auch Unmengen an Formularen ausfüllen und immer wieder in die ins Gespräch und in die Schleifen mit der Verwaltung gehen. Und das sind alles so Dinge, die ich einmal jetzt direkt tatsächlich in diesen Universitätsjob nebenbei mache, was sehr viel Zeit und auch Nerven in Anspruch nimmt und eigentlich von dem, was ich da eigentlich machen muss, nämlich Forschung und Lehre, sehr, sehr ablenken und auch auf der To-Do-Liste immer dran mit drauf sind, aber immer wieder und immer unten bleiben auch auf der To-Do-Liste, weil immer was anderes dringender und wichtiger ist. Und da bräuchte ich jemanden, der mich da administrativ und organisatorisch unterstützt. Das merke ich. Und natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, dass auf zumindest der Ebene oft dann das so ist. Bei meinen ganzen Kollegen ist es auch so, die haben eine Assistenz. Aber das ist eben für Junior-ProfessorInnen so nicht vorgesehen. Und da wir jetzt aber hier tatsächlich ja auch was Großes starten, also zumindest fühlt es sich für mich so an, dass sich hier auf der Ebene mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften da wirklich inhaltlich sehr viel tut und wir in großen Schritten voranschreiten, kümmere ich mich zugegebenermaßen um das Allerwichtigste in diesem Bereich und manche Dinge fallen hinten runter. Das heißt natürlich, eine Assistenz auf der Ebene wäre super schön. Auf der anderen Ebene ist der private Bereich. Das läuft natürlich auch parallel. Da habe ich, wie alle anderen Menschen, die auch hier anwesend sind und zuhören, natürlich auch die Herausforderung, dass das ja auch alles laufen muss. Und da haben wir auch genug Sachen. Und tatsächlich merke ich bei diesem Job, wo einfach sehr viel Verantwortung jetzt schon dran hängt, und sehr viel von allen möglichen Seiten an mir gezogen wird, dass da einfach Dinge liegen bleiben, mir ab und zu mal die Nerven rauben. Und ich merke, ich schaffe manche Dinge einfach nicht, weil immer was anderes dazwischen kommt oder jemand an mir zerrt und sagt, da musst du auch noch mal kurz. Und das ist auch wichtig. Genau, und deswegen zu Hause wäre es auch ganz schön, wenn eine Person mich unterstützen könnte in so verschiedenen Dingen. Und da könnte man, so wie Sarah ja richtig gesagt hat, auf jeden Fall feministisch argumentieren, dass in der Gesellschaft hauptsächlich Männer auf solchen Positionen in der Vergangenheit und auch immer noch sind und waren, weil sie zu Hause zum allergrößten Teil oder wahrscheinlich immer Unterstützung haben. Da hält jemand, meistens die Frau, die Fahne hoch, führt den Haushalt, macht die Familie und so weiter. Das heißt, der Mann braucht sich nicht so wirklich kümmern, wie es zu Hause ist. Er hat seine bestimmten Aufgaben vermutlich, wie meine Kollegen auch, aber größtenteils sind die Frauen entweder nur Teilzeit beschäftigt oder sogar ganz zu Hause und kümmern sich nur um die ganzen Angelegenheiten zu Hause. Und sie haben, wie ich gerade auch schon gesagt habe, Assistentinnen auf, ja, beruflich. Genau, und das merke ich auf jeden Fall. Also das merke ich ganz stark und da kann man sehr stark auch drüber diskutieren, dass man und Frau auch für so einen Job wirklich Unterstützung braucht. Und genau deswegen bin ich ja auch mit Sarah und Michael dabei, mir eine Supporter-Community oder Supporterinnen-Community aufzubauen, um genau diese Unterstützung, die ich da brauche, auf verschiedenen Ebenen aufzubauen. die eben nicht finanziell, sondern wirklich eher sozial, organisatorisch, administrativ, emotional ist. Weil dieses fachliche Feedback, das laienhafte Feedback und das Know-how oder das Fachwissen auf Anfrage, das kann ich mir tatsächlich sehr schnell und in Anführungszeichen einfach holen.
Danke für deine ehrliche und ausführliche Antwort.
Sehr gerne.
Schlagen wir nochmal so den Bogen zurück zum Mycelium. Michaela, ihr beschäftigt euch ja jetzt schon ein paar Monate mit dem ganzen Thema Supporter-Communities. Was war denn jetzt so eure größte Erkenntnis?
Wir haben jetzt schon mehrere Menschen dabei, direkt und auch indirekt begleitet, so die ersten Schritte zu gehen in Richtung Supporter-Community. Und ich glaube, jetzt aus den bisherigen Gesprächen, auch hier in unserer kleinen Runde, ist schon ein bisschen was deutlich geworden. Wenn man das mal versucht, so in Worte zu fassen, glaube ich, kann man sagen, dass uns klar geworden ist, dass dieser Prozess, eine Supporter-Community aufzubauen, ganz, ganz viel auch in einem selber bewegt. Das heißt, viele Menschen, die SupporterInnen ja, gewinnen, merken, dass dass wenn sie etwas Gutes in die Welt bringen wollen, ja, etwas Nachhaltiges, etwas Gutes, ja, ein gutes Projekt, wenn sie es in die Welt bringen wollen, dann fängt dieser Wandel eigentlich nicht erst bei dem Projekt an, sondern schon vorher bei sich selbst. Und mit dem Aufbau einer SupporterInnen-Community schaffen wir eigentlich alle Rahmenbedingungen für uns, die es uns erst ermöglichen, dann diese wichtigen und nachhaltigen Projekte aufzubauen und in die Welt zu bringen. Und das ist ja was ganz anderes, als es bisher immer so in unserer ja, neoliberalen Welt oder mit diesem Ansatz, den wir im Moment fahren, in der Marktwirtschaft eben angegangen wird oder was dort immer so kommuniziert wird, ist ja, du bist deines Glückes Schmied und wenn du dich damit schwer tust oder unglücklich bist, dann bist du halt selbst schuld. Und hier schaffen wir aber die Möglichkeiten zu realisieren, hey, ich bin das nicht selbst schuld, sondern es ist wirklich hart, ein gemeinschaftsbasiertes Projekt oder auch gute Dinge in die Welt zu bringen. Ja, da sind wir irgendwo auch alle, Timo und ich haben darüber mal gesprochen und haben so gesagt, es fühlt sich manchmal an wie so Leitwolf in einem Rudel von Wölfen zu sein, die durch den Schnee tapsen im Winter. Und man geht so ne, vorne ran und hat da Massen von Schnee vor sich, durch die man sich durchkämpfen muss. Und man braucht aber dann wirklich tolle Menschen um sich herum, im Hintergrund auch, die einen unterstützen, wo man sich wärmen kann, ja, wenn es mal richtig kalt wird im Winter. Und damit, wenn wir diese Menschen um uns herum versammeln, wenn wir wirklich starke SupporterInnen um uns herum haben, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein wirklich cooles, nachhaltiges, gutes Projekt erfolgreich umsetzen und das stabil wird und wir auch in Zukunft richtig coole Dinge in die Welt bringen.
Und dass es dabei allen gut geht, also dass es auch der Gründerin dabei gut geht. Also das ist, glaube ich, ein super wichtiger Aspekt. Also eine erfolgreiche Gründung ist davon abhängig, dass es den Gründerinnen und Gründern einfach gut geht. Und ich denke auch, was Jana nochmal eben so stark gesagt hat, dass man eben Menschen hat, die halt eben buchstäblich sich um einen sorgen, ja, die Sorgearbeit machen, ist ein ganz wichtiges Element und das ist, glaube ich, niemals zu unterschätzen. Und diese Sorgearbeit für Gründerinnen einfach als wichtiges Bedürfnis ernst nehmen und auch, dass Gründerinnen darauf auch in gewisser Maße sowas wie Anspruch haben, das hätten wir uns am Anfang oder vom letzten Jahr haben wir so noch gar nicht gedacht, dass wir über die Praxis draufgestoßen.
Ich wollte dazu noch sagen, dass also es geht nicht nur darum, dass es allen gut geht, sondern es geht auch darum, dass es so wichtig ist zu lernen in unserer Gesellschaft, das haben wir quasi fast verlernt, dass es richtig in Ordnung ist, etwas zu bekommen, wenn wir uns auf einen langen Marsch machen. Ja, und also es ist für viele eine riesen Hürde, Menschen zu fragen, kannst du mich unterstützen? Es ist eine riesen Hürde, Geld zu wollen. Ja, das hat wirklich, also auch mit Glaubenssätzen und darf ich das und ach nee und wie viel muss ich dafür geben und so. Wir sind total gefangen in bestimmten Logiken. Ja, aber auch die Erfahrung zu machen, dass es da Leute gibt, die es wirklich cool finden, dass wir uns auf den Weg machen und die sagen, klar unterstütze ich dich dabei, wie ich kann. Ja, sei es mit Käse vom Markt, sei es mit einer Umarmung, einer Suppe oder sei es mit dem Geld, das ich dir dafür geben kann, dass du weißt, wie du deinen Kühlschrank füllen kannst. Und das ist einfach großartig, sich das zu erlauben und dass wir nicht nur erst das Gute in die Welt bringen, wenn wir diese Projekte gemacht haben, sondern dass es bei uns schon anfangen darf.
Darauf aufbauend, danke Sarah, weil das eine schöne Vorlage ist für meine Ergänzung. Es ist ja tatsächlich so, dass wir alle irgendwie, zumindest meistens hoffentlich, in ein soziales Netzwerk eingebunden sind. Wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben Bekannte, wir haben Nachbarn im Normalfall und man ist in Kontakt und man trifft sich, jetzt mit zur Corona-Zeit ist das natürlich schwieriger geworden, aber ich sag mal so generell, und man spricht mit der einen oder anderen Person auch vertraulich, man fragt auch automatisch mal nach Feedback oder man kriegt Feedback, obwohl man nicht gefragt hat, wie auch immer. Also auf jeden Fall hat man gefühlt meistens, und Frau auch, ein soziales Netzwerk. Aber was die SupporterInnen-Community für mich so besonders macht, und da ist auch der Punkt im Sinne von sich zu erlauben, auch etwas zu brauchen und zu erfragen, ist einmal dieses sich selbst das Erlauben, aber zum anderen ist auch ein Aspekt noch ganz relevant bei mir. Tatsächlich habe ich gemerkt, auch so gewisse Rollen klar zu machen. Das heißt, ich habe meine Freundin, mit der ich regelmäßig spazieren gehe. Und ich habe auch eine Freundin, mit der ich mich irgendwie austausche zu Musik und Tanzen, was jetzt meine Leidenschaft ist und eine gute Ablenkung von dieser ganzen kognitiven Sache, die ich den ganzen Tag sonst so mache. Aber wenn man dann mit diesen Personen oder wenn ich mit diesen Personen ganz konkret darüber spreche, welche Rolle sie einnehmen, nämlich wenn ich es brauche, tatsächlich mich zum Beispiel abzulenken oder mit mir spazieren zu gehen, ist das anders, als wenn ich einfach eine Freundin frage, wollen wir mal spazieren gehen, sondern sie haben den Grund ganz deutlich und sie wissen es und sie bieten es wahrscheinlich dann auch von selbst an irgendwann, zumindest ist das meine Hoffnung. Also es ist noch etwas anderes, wenn man eine Freundin fragt oder sich verabredet oder wenn man tatsächlich diese Freundin in dieser Supporter Rolle hat. Das wollte ich nochmal betonen. Und das finde ich sehr spannend, weil eine Freundin dreimal hintereinander zu fragen, ob wir spazieren gehen, weil ich diesen Spaziergang brauche, und zwar mit einer anderen Person, ist was anderes, als wenn ich genau dieselbe Freundin frage, pass auf, irgendwie ist es gerade diese Tage besonders stressig, anstrengend und herausfordernd für mich. Würdest du nochmal mit mir spazieren gehen oder könntest du dir vorstellen, mich morgen einfach um 17.30 Uhr nochmal abzuholen, um eine Stunde mit mir in den Wald zu gehen?
Ja, das ist richtig richtig toll. Und das, ich glaube, das begeistert mich auch so an den Supporter-Communities. Ne? Also auch, wie sich das am Anfang als sehr praktisch bei Nadine als eine sehr praktische Lösung für ein finanzielles Bedürfnis eben entwickelt hat, aus der Idee heraus, wie sich das verschiedene Schleifen gedreht hat, bis jetzt zu so einer konkreten Anwendung auf deine Bedürfnisse, ja, ne? Das finde ich sehr, sehr spannend und finde ich richtig, richtig toll und zeigt einfach, was auch in diesem Ökosystem alles passieren kann, wenn verschiedene Leute ihre eigene Expertise da hinzugeben. Und ich kann auch Sarah und Jana jetzt nur noch mal zustimmen, was sie gerade eben noch mal gesagt haben.
Was ich noch irgendwie noch mal kurz quasi vielleicht so als Schlusspunkt mit einbringen wollte, was wir im Laufe der Zeit merken, ist, eigentlich bräuchte jeder Mensch in diesem Leben eine Supporter-Community für die Dinge, die er oder sie vorhat, ja, wie auch immer geartet. Also wir haben wirklich das so in drei Teile, die auch unterschiedlich stark vertreten sein können, geclustert. Das eine ist, die einen brauchen es vor allem finanziell, die anderen brauchen Feedback und quasi Innovation, ihre Ideen noch weiterzuentwickeln, und die dritten definitiv Richtung Fürsorge, ja, und und alle brauchen eigentlich alles drei, aber das kann dann unterschiedlich stark vertreten sein. Und also wir sind auch gerade dabei, unsere Supporter-Community weiter aufzubauen, weil wir das auch brauchen.
Ja, dann bedanke ich mich bei unseren Gästen und bei Michaela und Timo. Also nochmal danke, Viktoria, Jana, Sarah, Michael, für eure Zeit. Weitere Infos zu Supporter und Supporterinnen-Community am besten einfach dann bei Soli-Reklame oder wie immer dem Mycelium anfragen. Da wird auf jeden Fall gerne geholfen. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.